Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei dem nächsten Teil des Podcasts Laboratorium des Dialogs der Stiftung Kreisau für europäische Verständigung und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Heute ist Ihre und meine Gästin Frau Agnieszka Jankowiak-Maik, Lehrerin, Ausbilderin, Autorin des Blogs Geschichtslehrerin. Wir wollen mit ihr über den Zustand der heutigen Schule sprechen und was und wie unterrichtet man Geschichte. Ich heiße Tomasz Skonieczny und ich lade Sie ein zu unserem Gespräch. Was bringt eine Geschichtslehrerin dazu, einen Blog zu gestalten? Ich glaubte schon immer, dass meine Idee sehr originell war und dass vor mir niemand auf die Idee gekommen ist, im Internet das Lehrerleben zu zeigen und Best-Practice-Beispiele. Bevor ich diese Internetseite entwickelt habe, glaubte ich, dass ich sehr innovativ bin. Aber es stellt sich heraus, dass es viele solche Personen gibt. Das habe ich mit Überraschung festgestellt. Ich wollte vor allem zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer normale Menschen sind, die ihre Leidenschaften haben, ihr Privatleben, dass es sich lohnt, sie auch von dieser Seite kennenzulernen. Denn dieses dominierende Narrativ in der Gesellschaft über Lehrer und Lehrerinnen ist nicht besonders positiv, leider. Und ich wollte die Lehrerinnen und Lehrer im guten Licht zeigen, was ich mit meinen Kindern im Geschichtsunterricht mache. Und ich mache ziemlich viele interessante Sachen. Und so hat es angefangen. Ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern so scherzhaft darüber uns unterhalten. Sie zeigten mir zum Beispiel welche YouTube-Kanäle und sie sagten, ja, sie könnten schon im Internet erfolgreich werden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, einen solchen Blog zu entwickeln. Und dabei ging es darum, auch ein bisschen die Distanz zu verkürzen. Ich mag nicht diese Art von Unterricht, wo ich zum Beispiel als Lehrerin auf einem Sockel stehe und Frontalunterricht mache und jemandem das Wissen einpauke. Und diese Geschichtslehrerin, dieser Blog hat diese Distanz etwas verkürzt und das zeigte mich auch als jemanden, der auf seinen Beruf mit einem Augenzwinkern schaut. Dann habe ich begonnen, neue Kanäle zu entwickeln, Facebook, Instagram, seit einigen Monaten bin ich auch auf TikTok präsent und ich differenziere jetzt die Inhalte, die ich dabei entwickle auf TikTok, das ist mir schon bewusst, dass ich vor allem junge Menschen anspreche und da gestalte ich solche Beiträge, die jeweils eine Minute oder sogar kürzer dauern. Ich zeige verschiedene Inhalte aus meinem Leben. Ich habe zum Beispiel auf Instagram meine Studenten oder junge Lehrerinnen und Lehrer, die nach Anregungen suchen und wir tauschen uns aus, wir regeln uns gegenseitig an. Ich habe dabei auch einen Podcast live voller Wissen gegründet, wo ich in einer sehr angenehmen, lockeren Atmosphäre darüber erzähle. Und ich habe dann Kontakt auch zu den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Also so entwickelt sich das seit mittlerweile einigen Jahren und ich freue mich sehr, dass ich viele inspirierende Menschen dabei kennenlernen durfte. Und das hat mich als Lehrerin auch sehr geändert. Sag mir bitte, du bist eine Art Starlehrerin geworden und deine Tätigkeit, Aktivität im Internet kann eine Frage ableiten. Das heißt, inwiefern gibt es Raum in der Schule für Kreativität, für Freiheit und inwiefern dient die Schule dazu, den Lehrplan zu realisieren? Und ich meine dabei nicht individuelle Veranlagungen jeden Lehrers. Naja, im Internet, das kommt nur auf mich an, was ich präsentiere. Ich muss nicht dabei überlegen, was funktioniert im Unterricht, was nicht so gut. Also, das Internet gibt uns sehr viele Möglichkeiten und wir können auch hundertprozentig das kontrollieren, was wir vermitteln wollen. Und im Unterricht haben wir aber auch viele Möglichkeiten. Und das, was uns einschränkt oder uns in einen bestimmten Rahmen drängt, das ist das Curriculum. Das ist dieses Kerncurriculum, das wir mit Schülerinnen und Schülern realisieren. Dort sind grundsätzliche Inhalte aufgelistet. Und das Curriculum kann einschränkend wirken, denn das Kerncurriculum ist wirklich überfrachtet. Ich bin damit einverstanden und zum Teil auch obsolet. Berücksichtigt nicht unbedingt die neuesten Entwicklungen, zum Beispiel wie das Gehirn eines Jugendlichen funktioniert. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich eine Mindestanforderung. Und bei all diesen Nachteilen gibt es dabei auch so etwas wie Kernkompetenzen, die man im Unterricht entwickeln soll, wie das Denken, Sprachgebrauch, Zusammenarbeit. Das ist das, was im Kerncurriculum irgendwie schon enthalten ist. Wir konzentrieren uns oft nur stichweise darauf, also was für Anforderungen dabei gestellt werden. Aber das Kerncurriculum zeigt eine gute Richtung und man kann wirklich damit kreativ im Unterricht arbeiten. Also, so wirklich kommt es wirklich darauf an, wie unsere Herangehensweise ist. Aber natürlich gibt es einen bestimmten Rahmen in der Schule. Im Internet muss ich ja nicht prüfen, ob das funktioniert oder nicht. Ich präsentiere halt eine Methode oder ich spreche darüber. Und im Unterricht, naja, ohne Internet könnte ich wahrscheinlich nicht im Unterricht gut funktionieren. So sehe ich das jetzt. So kann ich dort im Internet etwas testen. Also dadurch kann ich bestimmte Ideen prüfen, ob das in der Wirklichkeit funktioniert. Kreativität ist eine Kompetenz der Zukunft, eine der wichtigsten im Moment. Sie gilt als eine der wichtigsten Kompetenzen überhaupt. Und deswegen sollen wir das bei jungen Menschen entwickeln. Und wenn das so ist, dann sollen wir selbst solche Kompetenzen besitzen. Wenn jemand wirklich das will, dann kann man im Unterricht wirklich Wunder bewirken. Und das Kerncurriculum ist dann nicht so schrecklich. Die Lehrer wissen halt häufig nicht, wie man mit dem Kerncurriculum umgehen soll. Ich befasse mich damit auch im Internet. Ich versuche das bewusst zu machen, wie das Kerncurriculum, wie man das anders machen kann. Und durch deine Aktivität im Internet und auch öffentlich kam es bei dir schon vor, wo du in eine Situation warst, dass die anderen Lehrer dir sagten, na ja, du entwickelst dann bestimmte Gewohnheiten bei der Zielgruppe und dadurch müssen sie ja sehr lange arbeiten, Tests prüfen und so weiter. Und dann kommt dieser Agnieszka und sagt, man kann es anders machen. Aber man kann sich sehr gut für das Abitur vorbereiten, auch wenn man spielerische Methoden anwendet. Und die Untersuchungen zeigen, dass das auf jeden Fall möglich ist und dass wir sehr gut lernen können, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir nicht unter Stress stehen, wenn wir keine Angst spüren, wenn wir uns ein bisschen entspannen, wenn wir mit einer leichten Konkurrenz zu tun haben oder eine Konkurrenzsituation. Also es muss nicht so betrachtet werden, dass es entweder oder gilt. Also man kann das eine mit dem anderen verbinden. Als ich angefangen habe zu arbeiten und verschiedene Ideen dabei hatte, haben mich Menschen unterschiedlich angeschaut. Meistens wohlwollend, aber manchmal, naja, gab es auch kleine Anmerkungen, aber die auch nicht so direkt artikuliert wurden. Und ich glaube, alle haben sich daran gewöhnt, dass ich mit meinen Kindern oft ausgehe Und manchmal sagen manche, naja, die geht schon wieder aus mit Jugendlichen und die machen dann nichts. Naja, aber es ist nicht so. Wir machen dann oft Geländespiele draußen und ich sehe immer gerne diese hellen Seiten und ich versuche dann immer das positiv zu betrachten. Ich bin jetzt in der Bildung seit 14 Jahren mittlerweile und ich sehe jetzt nur diese positiven Aspekte. Und viele Menschen, wohlbemerkt, arbeiten ganz ähnlich wie ich. Wenn wir schon bei diesen positiven Sachen sind, dann sollen wir vielleicht direkt über die Geschichte sprechen. Diese Frage wurde dir vor kurzem gestellt beim Gespräch mit der Wochenzeitschrift Tygodnik Powszechny, aber also bei diesen Diskussionen nach dem Motto, wer regiert den Geschichtsunterricht in Polen? Naja, ich sagte damals, das ist kein Minister, kein Ministerium, kein Kurator, also die Schulaufsichtsbehörde, sondern die Lehrerinnen. Aber beim Gespräch hat sich herausgestellt, dass ich nur so dachte, denn wir haben dann letztendlich festgestellt, dass der Geschichtsunterricht von den jungen Menschen regiert wird. Ich sage nur, also diese, ich nenne auch nur noch diese letzte Bank im Klassenraum, die ich als Chor der Missbilligung betrachte. Also wenn ich diesen Kindern in der letzten Bank ansah, dass dort in der Bank unruhig wird, dann glaubte ich, naja, ich muss mich jetzt über mich selbst Gedanken machen. Das sind Kinder, die oft nicht unbedingt sehr gerne Geschichte lernen, aber ich muss sie irgendwie in dieses Narrativ von mir mit einbeziehen. Und die haben letztendlich oft darüber entschieden, wie ich meine Methoden wählte und wie ich meinen Geschichtsunterricht anpasste, so dass ich diese Entmutigung in der letzten Bank vermeiden kann. Also, ich glaube, dass es überhaupt so, dass junge Menschen eben diesen Geschichtsunterricht regieren sollten. Denn wir sollten den jungen Menschen folgen. Wenn ich sehe, dass etwas für die Kinder sehr interessant ist oder besonders interessant ist, dann soll man mehr Zeit diesem Thema widmen. Es lohnt sich zu beobachten, welche Methoden funktionieren, welche nicht. Man soll natürlich nicht immer auf die Methoden verzichten, die nicht funktionieren, weil es eine neue Methode ist. Wenn man ihnen erläutert hat, warum wir das tun, warum also diese langweilige SWOT-Analyse jetzt zu machen ist, wenn ich das vier oder fünfmal erläutert habe, dann werden sie sich vielleicht daran gewöhnen. Aber man soll auch auf ihre Bedürfnisse reagieren. Und so ist der Unterricht für alle angenehmer und spannender. Und diesen Unterricht in ewige Opposition zu dem jungen Mann zu führen, das ist auch kein guter Ausweg. Aber naja, das ist ein sehr positives Bild einer Person, die weiß, was sie tut, was für Instrumente sie hat und de facto versteht, wie der Unterricht zu verlaufen hat. Aber vor kurzem wurde die öffentliche Meinung damit konfrontiert, dass es von nun an nur sehr fatal gehen wird. Im Juni hat bei uns die Diskussion angefangen über das berühmteste Lehrbuch in der Dritten Republik Polen von Herrn Professor Roszkowski. Wie heute aus dieser Sicht, wie betrachtest du diese Diskussion? Brauchten wir das überhaupt? Wahrscheinlich ja, um die letzte Frage zu beantworten. Meines Erachtens ist dieses reaktive und intervenierende Handeln in der polnischen Schule notwendig. Wir haben mit Lösungen zu tun, die zunehmend unzeitgemäß werden und auch gefährlich werden. Denn das Fach Geschichte und Gegenwart, so wie es angeboten wurde, ist ein Problem. Das heißt, es ist ein Schulfach, das ideologisiert ist, mit einem bestimmten Ziel. Das verheimlichen die Politiker überhaupt nicht. Es wurde mehrmals gesagt, naja, es ist jetzt die Zeit für eine ideologische Schulreform. Wenn ein Politiker kommt und sowas sagt, Und dann zum Beispiel dadurch junge Nationalisten, Katholiken und Konservatisten ausgebildet werden sollen, so dass sie dann im Endeffekt für PiS abstimmen, dann muss eingegriffen werden. Und naja, das ist ein Lehrbuch, das typisch diese Agenda realisiert. Das ist aber auch so, dass die Schule kein Ort ist für Ideologie und für eine extreme Ideologie erst nicht. Und das ist bestimmt nicht etwas, was in einem Lehrbuch gemacht werden soll. Das ist kein Lehrbuch eigentlich. Das ist nur eine Sammlung von Thesen, geschrieben in einer sehr emotionalen Sprache mit vielen Ausrufezeichen. Dazu gehört auch Moralisieren von der Kanzel aus quasi. Das ist kein richtiger Ort. Also die Schule ist nicht dafür vorgesehen und deswegen musste eingegriffen werden. Die Reform wurde wieder sehr nachlässig durchgeführt und es war nicht viel Zeit dafür, sich daran zu gewöhnen. Und viele Lehrerinnen und Lehrer haben aus den Lehrbüchern von Herrn Professor Roszkowski gelernt vor vielen Jahren, aber das waren andere Bücher als das, was jetzt geschrieben wurde. Also auf jeden Fall waren die alten Lehrbücher objektive, sachliche. Und jetzt stellte sich heraus, dass vieles unterwegs passiert ist. Herr Professor Roszkowski veröffentlicht etwas, was der öffentlichen Meinung nicht bekannt ist. Und aber auf der anderen Seite nur über ein Lehrbuch zu diskutieren, wo die Bildung einfach zusammenbricht, ist auch nicht richtig. Ich habe in der letzten Zeit jeden Tag Telefonate bekommen und ich sagte, naja, wir posaunen es seit Jahren aus, wie schlecht es der polnischen Bildung geht, wie wenig die Lehrerinnen und Lehrer verdienen. Es gibt Monate, wo sie weniger als Mindestlohn verdienen. Es gibt eine starke Hetzjagd auf diesen Beruf. Menschen verlassen das Schulwesen. Es ist ein großes Problem. Menschen gehen in aller Stille weg von diesem Beruf. Und dieser stille Weggang ist ein großes Problem. Die polnische Schule macht viel mehr als das, was verlangt wird, weil viele Lehrerinnen und Lehrer mehr tun wollen, als das vorgesehen ist. Und es fehlen Lehrer. Wir haben viele offene Stellen. Und es gibt ja wirklich Schulen, wo mehrere Lehrer für bestimmte Schulfächer fehlen. Und ein einziges Lehrbuch ist dabei nicht so relevant. Also ich habe das auch zum Anlass genommen, bei der Diskussion über das Lehrbuch auch auf die anderen Probleme hinzuweisen. Denn wir wollen über die wirklichen Probleme der polnischen Schule sprechen. Das ist ja traurig, denn diese Diskussion wird uns nicht vorwärts bringen. Ja, daher auch meine Frage. Ich freue mich sehr, dass du darauf hingewiesen hast, dass diese Diskussion um dieses Hit-Lehrbuch herum hat dieses Problem kanalisiert. Anfang September sagten viele Lehrer und Schulleiter ganz klar, wir wollen dieses Lehrbuch nicht. Ja, das ist ja auch super. Das war ein schöner Nebeneffekt, ein positiver. Es wurde uns wieder bewusst, dass wir überhaupt nicht das Lehrbuch im Unterricht realisieren müssen. Wir können ein Autorenprogramm schreiben. Wir brauchen kein Lehrbuch dazu. Als Lehrbuch kann uns ein Satz von Filmen dienen, für die wir uns gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern entschieden haben. Das kann ein anderes Buch sein, das uns als Basis für bestimmte Überlegungen gilt, oder Inhalte, die von den Lehrerinnen und Lehrern vorbereitet werden. Und das ist schon wieder etwas Positives. Ich sehe dabei eine Art Licht im Tunnel. Viele Lehrer haben ihre Autorenprogramme geschrieben. Aber ein wichtiger Faktor war die Zeit, und die Zeit fehlte dafür. Noch eine Frage, und ich möchte das Thema des Lehrbuchs von Herrn Roszkowski beenden. Wie sah diese Diskussion in Medien aus? Naja, es wurde nicht gesagt, dass dieses Lehrbuch da den ersten Teil des Curriculums realisiert. Wir haben uns mit Recht auf diese kontroversen Abschnitte konzentriert. HIT, also dieses Lehrbuch hat das Fach Sozialkunde dominiert oder ersetzt. In diesem Lehrbuch haben wir überhaupt nicht diese Inhalte von der Sozialurkunde, also diese Sozialkunde, Entschuldigung. Also in dem Lehrbuch wird das Curriculum überhaupt nicht realisiert. Und politische Bildung und zivilgesellschaftliche Kompetenzen, da sind Schlüsselkompetenzen. Das hat mir dabei gefehlt. Und wir sollen deswegen Alarm schlagen, denn die politische Bildung stirbt in polnischen Schulen. Wir sollen vielleicht etwas weitergehen, auch aus der Sicht der Schulbank. Wer regiert oder beherrscht unsere Vorstellung über die Zukunft? Und was für eine Rolle spielt dabei die Schule? Naja, Geschichte ist sehr anfällig für Aneignung. Und das ist eine große Versuchung für alle, glaube ich, für mich ebenfalls. Ich möchte das nicht verleugnen. Aber bestimmte Tatsachen aus der Vergangenheit zu betrachten, naja, daraus kann man unterschiedliche Sachen entwickeln. Wenn ich zum Beispiel Geschichte erforsche und nach bestimmten Fakten suche, dann suche ich zum Beispiel nach Frauenfakten. Zum Beispiel die Geschichte der Frauen, die ist kaum präsent in dem Mainstream. Und ich versuche, das darzustellen. Ich suche nach zum Beispiel dem Alltag in der Geschichte. Oder zum Beispiel nach Menschenrechten. Das ist für mich auch wichtig, menschliche Dramen zu zeigen. Zum Beispiel, ich habe in meinem Buch über Antisemitismus geschrieben und über diesen Mythos, da wurden Juden angeklagt, kleine Kinder zu ermorden. Und dann an dem historischen Beispiel können wir auch gegenwärtige Mechanismen zeigen. Das ist meine Sicht. Und die Politik möchte diese Geschichtsbildung sehr gerne übernehmen. Naja, wenn wir eine Vision der Geschichte zeigen, dann kommt dieser junge Mensch aus der Schule mit dieser Vision, aber es ist nicht so, dass wir einem jungen Menschen eine bestimmte Propaganda einpauken, dass das dann wirklich Früchte trägt. Es gibt diesen schönen Fall mit der Solidarność. Viele von den Mitgliedern der Solidarność wuchsen in kommunistischen Schulen auf. Oder Menschen, die die Berliner Mauer zum Einsturz brachten, die absolvierten oft diese Hitler-Schulen, also Nazi-dominierte Schulen. Und trotzdem konnten sie oder waren sie in der Lage, prodemokratisch zu denken. Naja, das sind so meine Überlegungen dazu. Also, es ist auf jeden Fall eine gewisse Versuchung, einen bestimmten Kanon zu schaffen. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir das vermeiden können, den Kanon zu schaffen. Vielleicht soll man sich ja gemeinsam überlegen, welche Ereignisse wir für die Vorzeigeereignisse betrachten sollen, aber wir sollen dabei auch die Multiperspektivität zeigen. Wir sollen kritisches Denken beibringen und den jungen Menschen zeigen, wie man selber Schlussfolgerungen ziehen kann. Und ich plädiere eben eher für dieses kritische Denken als Lehrerin, natürlich in einem bestimmten Rahmen. Wenn zum Beispiel einer der Schüler mir vor kurzem einen Satz sagte, der mein Blut gefrieren ließ, ich zitiere jetzt, Rassismus ist notwendig. Naja, natürlich habe ich mit ihm darüber diskutiert. Es ging darum, es zu verstehen, woraus dieser Satz bei ihm sich ergibt. Aber wir sprechen dabei nicht über Werte. Aber wir können uns überlegen, warum jemand über bestimmte Ereignisse so und nicht anders spricht. Naja, bleiben wir bei diesem Thema. Welches Wissen brauchen die Schüler im Geschichtsunterricht? Naja, das ist die Frage, ob sie das Wissen brauchen. Denn ich setze eher auf Kompetenzen und Wissen ist ein Teil von Kompetenzen. Es ist ein wichtiger Bestandteil, aber dazu gehört auch noch eine bestimmte Haltung. Und zum Beispiel zivilgesellschaftliche Kompetenzen im Geschichtsunterricht, das soll auf jeden Fall umgesetzt werden. Oder das kritische Denken, oder die Kooperation, Kommunikation, Kreativität. Also ich betrachte das eher aus einer Metaebene, was bei mir im Unterricht passiert. Und die Geschichte ist für mich eine Art Instrument, um diese Kompetenzen zu entwickeln. Also ich möchte, dass ein junger Mensch bei mir im Unterricht keine Angst hat, seine Meinung zum Ausdruck zu bringen und es zu verstehen, dass die Vergangenheit kompliziert sein kann und dass man aber auch es sich lohnt, zum Beispiel mit seiner Oma oder Opa zu sprechen, sich darüber Gedanken zu machen, wie sind meine Wurzeln, wie meine persönliche Geschichte sich darstellt gegenüber der großen Geschichte, die manchmal ja einfach falsch ist oder nicht wahrhaft ist. Denn die wahre Geschichte spielt sich bei uns zu Hause ab. Ich erlaube mir nachzufragen. Ich werde oft mit einer solchen Situation konfrontiert, dass der Geschichtsunterricht eine gewisse Wahrheit über vergangene Ereignisse vermitteln soll. Aber dann konfrontiere ich mich mit bestimmten politischen Ereignissen und jetzt landen wir im 20. Jahrhundert und jetzt kommt das HIT-Schulfach dazu und aber dann soll zum Beispiel ein Lehrer etwas zu den verfemten Soldaten sagen. Wir müssen uns also die Frage beantworten, was wollen wir erzählen und mit welchem Ziel? Und was machst du dann? Ja, dieses Thema der verfemten Soldaten, das ist ja so ein Vorzeigethema im polnischen Bildungswesen. Es wird oft nur diese verherrlichende Blick gezeigt. Und aber schon wieder, wenn wir einen jungen Menschen subjektiv betrachten und wenn man ihm zeigt, naja, viele dieser Personen verdienen den größten Respekt, es waren tolle Helden, Heldinnen, aber wir sollen uns überlegen, warum es zu diesem Heldentum überhaupt kommen musste. Aber auf der anderen Seite, schau mal, wir haben Banditen, Menschen, die Zivilbevölkerung ermordeten, Kinder. Kann man eine große Gruppe von Menschen eindeutig beurteilen? Ich weiß, das geht vielleicht zu weit als Analogie, aber jemand fragt uns heute, ja, wie sind die polnischen Lehrer? Naja, unterschiedlich. Wir sind 600.000 Menschen. Wie sind polnische Jugendliche? Wie sind verfemte Soldaten? Das ist die gleiche Situation. Das heißt, immer wenn wir versuchen zu generalisieren, dann ist es keine Wahrheit. Denn es ist wahrscheinlich viel interessanter, das, was in diesen Grautönen passiert. Das Leben ist nicht weiß oder schwarz, es ist grau. Menschen zeigten verschiedene Haltungen und man kann versuchen, vielleicht das empathisch zu verstehen, einen Teil von diesen Haltungen. Ich bekomme oft eine solche Frage, naja, wie beurteilen Sie eine bestimmte historische Gestalt? Ich mache das nicht. Ich kann mir überlegen, wie bestimmte Umstände diese Person dazu gebracht haben, so und nicht anders zu handeln. Naja, ich möchte jetzt fragen, wie sind polnische Lehrerinnen und Lehrer im Schuljahr 2022 zu 2023? Wie ist die geistige Verfassung eines durchschnittlichen polnischen Lehrers nach dem Frauenstreik, nach der Diskussion um das HIT-Lehrbuch? Wie sieht dabei ein durchschnittlicher polnischer Lehrer? Unterschiedlich, naja, unterschiedlich. Wobei, wir sind jetzt nach einer Serie von sehr schwierigen Erfahrungen und wir sehen dieses Phänomen im Bildungswesen, also diese offenen Stellen, der Weggang vom Beruf. Und das bedeutet aber nicht, dass jeder Lehrer oder Lehrerin in Polen entmutigt ist und keine Lust zur Arbeit hat. Aber es ist auch nicht so, dass jeder Lehrer quasi beim Unterricht einen Purzelbaum schlägt, um die Kinder zufriedenzustellen. Ja, das Gehalt ist skandalös niedrig, das wissen wir. Aber auf der anderen Seite, wenn wir eine Einrichtung haben, eine Schule, die Schüler fördert, wo die Schulleiterin nicht irgendwelche zusätzliche Verpflichtungen den Lehrern aufoktroyiert, dann können wir uns relativ gut dabei fühlen. Dieser Job, ich hasse dieses Wort, aber ich sage es trotzdem, es ist eine gewisse Mission. Und jemand sagt, naja, ein Lehrer soll in Polen würdiges Geld verdienen. Aber das ist doch aber ein Beruf mit Mission, also darüber kann man nicht diskutieren. Aber das ist halt so, dass dieser Beruf einen bestimmten Auftrag beinhaltet. Und wenn ich in meiner Mikrowelt gute Voraussetzungen habe, dann kann ich besser arbeiten als woanders. Und das ist überhaupt nicht so, dass hier so und woanders so. Das ist halt kompliziert. Aber man kann sicherlich eine gewisse Entmutigung sehen und Antagonismen. Naja, bisher war das nicht der Fall, dass die Regierung zum Beispiel systematisch eine Hetzjagd gegen die Lehrer veranstaltet, dass man die Lehrer zu Tränen zu teilen versucht. Man sagt oft, ja, die Besten gehen weg. Diejenigen, die bleiben, die sind nicht so gut. Vielleicht sind das die Besten, weiß ich nicht. Es gibt viele Antworten darauf, aber das ist so wie eine Schule. Sie sollen sich ja selber das überlegen. Aber die Umstände sind sehr schwierig. Und wir genießen auch sehr wenig Unterstützung von oben. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Lehrer waren sich selbst überlassen und jetzt ist die Herausforderung die multikulturellen Klassen. Das ist sehr schwierig, wenn keine Unterstützung kommt. Und in dieser Situation nehmen die Klassengrößen ja zu. Und der Bildungsprozess wird immer schwieriger. Also es ist auf jeden Fall nicht leicht, aber auf der anderen Seite gibt es viele engagierte Menschen, die weiterhin arbeiten wollen und die das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wichtig ist. Wenn uns also bestimmte Lehrer oder Eltern zuhören, dann sollen die Eltern ja bitte den Lehrern in ihrem Umfeld sagen, sie machen einen guten Job, denn sie hören das sonst nirgendwo. Ich schließe mich an, vielen Dank. Vielleicht sollen wir jetzt abschließend uns darüber unterhalten, worauf die Lehrer oft aufmerksam machen. Also wie ist das Klima für den Lehrer in der Schule, innerhalb der Schule, auf der Achse Lehrer, Eltern, Schüler? Wir sprechen oft von den Pandemie-Erfahrungen. Wir sprechen oft darüber, wie Eltern sich in dieser neuen Situation zurechtfinden mussten, aber wir sprechen selten darüber, was den Lehrern oft wehtut. Das ist also dieser Dienstleistungscharakter der Arbeit eines Lehrers. Ist heute eine Schule ein Raum für ein Gespräch mit Eltern, Schülern oder ist es anders? Naja, das kommt schon wieder auf einen bestimmten Ort an und die Situation. Das ist eine Art Binsenweisheit. Aber die Bildung basiert auf Beziehungen. Wir lernen von Menschen, die wir mögen. Das ist halt so. Das scheint selbstverständlich. Wir diskutieren gerne mit Menschen, mit denen man diskutieren kann und die uns und nicht mit denen, die uns gleich am Anfang anfragen oder alles, was wir tun, in Frage stellen. Also die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie das sonst in der Gesellschaft funktioniert, das gilt auch für eine Schule. Das soll ein Raum sein für Gespräch, für den Dialog, für Empathie, für das gegenseitige Verständnis. Und ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, wer diese Beziehungen aufbaut. Ich arbeite eigentlich schon sehr lange. Ich bin ja seit 14 Jahren Lehrerin und in diesen 14 Jahren kann ich mich nicht an Situationen erinnern, dass es zu einem Kommunikationsdrama mit Eltern kommen würde. Aber ich kam zu dem Elternabend ja auch lächelnd und ich war vorbereitet und ich habe versucht, dass diese Zeit inhaltlich gut gestaltet ist. Mir war es bewusst, dass wir dazu müde kommen und abgehetzt. Und ich sage das auch oft den jungen Menschen: Ich mag dich, junger Mann. Und das begleitet mich oft. Ich sagte von meinen Schülern oft Kinder, auch wenn sie 18 Jahre alt waren. Wenn diese Beziehungen auf Respekt und Sympathie basieren, dann kann man das wirklich gut machen. Ich hatte immer gute Eltern und sie unterhielten sich meistens sehr gerne mit mir. Und wenn sie keine Zeit dafür hatten, dann wurden keine negativen Erfahrungen aus diesem Grund an mich weitergegeben. Ich habe immer versucht, den Eltern genau zu erläutern, warum mache ich etwas mit ihren Kindern. Ich bin zum Beispiel Tutorin und ich mache Übungen mit Kindern, die bei einer Klassenlehrerstunde vielleicht ein bisschen Zweifel wecken könnten. Man muss eigentlich über sich selbst ein bisschen reflektieren, aber es ist dabei wichtig, dass die Kinder dabei ein angemessenes Selbstwertgefühl haben. Und naja, es ist ja besser, bei einer Klassenlehrerstunde daran zu arbeiten, als eine Entschuldigung auszustellen. Selbst diese Mechanismen, diese Beziehungen, der Dialog, der dabei stattfindet, ist ganz wichtig. Wichtiger als das Wissen darüber, wann die Schlacht bei Tannenberg stattgefunden hat. Die Schüler sollen ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Das bleibt mit ihnen, dieser Eindruck. Ich habe mal einen Satz gehört: Die werden sich nicht daran erinnern können, was du ihnen gesagt hast, aber die werden sich daran erinnern, wie sie sich dabei fühlten. Und so muss man auch die Eltern behandeln. Eine tolle Lösung, die in der polnischen Schule selten praktiziert wird. Das ist der Schulrat. In wenigen Schulen gibt es diesen Schulrat. Das ist ein Raum, wo man sich nicht getrennt trifft, also Elternrat und Schülervertretung und der pädagogische Rat, sondern man bleibt zusammen, man unterhält sich miteinander. Wir können verschiedene Methoden für diesen Dialog anwenden. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gesellschaftliche Beratung geführt nach 89, und wir machten das nach der World Café Methode. Wir saßen im Kreis, wir haben Menschen miteinander vermischt, also nicht einerseits Schüler und andererseits Eltern, sondern, naja, nein, du, ein Schulleiter, Schulleiterin, sollst dich mit deiner Schülerin zusammen hinsetzen. Ihr sollt euch über die Schule unterhalten und die Schlussfolgerungen aus dieser Beratung. Das war insofern wichtig, weil die Menschen haben oft betont, dass das überhaupt das erste Mal, wo sie gehört wurden, wo sie sich mit den anderen unterhalten konnten. Das lief nicht nach dem Motto, ja, ich bin Lehrerin und ich zeig's dir, wo es lang geht. Nein, du hast jetzt deine Meinung formuliert, und ich kann dir aber auch sagen, ich habe dann manchmal 8 Stunden nacheinander und ich habe keine Zeit, auf die Toilette zu gehen. Nein, die Schule soll vorbereiten für das spätere Leben in der Gesellschaft. Also du siehst das mit einem großen Optimismus an. Ja, ich habe viel Wut und Traurigkeit in mir, aber ich glaube, dass diese Initiativen von unten und dass man dadurch die Schule ändern kann. In der polnischen Schule passiert viel Böses, aber von unten passiert auch viel Gutes. Vielen Dank. Wir lassen Sie mit diesem optimistischen Gedanken. Agnieszka Jankowiak-Maik war unsere Gästin. Vielen Dank.